Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Krisenkommunikation in der akuten Flüchtlingshilfe. Mein Name ist Olena.
Und mein Name ist Anne Beretzkina und wir würden gerne heute in unserer Folge über die Dolmetschstudierende des Zentrums für Translationswissenschaft, die am Hauptbahnhof in der Flüchtlingskrise 2023 für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine gedolmetscht haben. Jetzt kommt unser kurzer Überblick, was wir heute mit euch mitteilen wollen, und zwar unser persönlicher Gründe, warum wir gedolmetscht haben, die Probleme, die Herausforderungen, die wir auch erlebt haben und die Fähigkeiten, Kompetenzen, die sich im Laufe des Dolmetschens herauskristallisiert haben und die uns auch gefehlt haben.
Genau, wir werden uns den folgenden drei Punkten widmen, und zwar Dolmetschen am Hauptbahnhof in den ersten Tagen des Krieges, dem Dolmetschen für Institutionen, also wie den Kompetenzen, die Dolmetscherinnen in beiden Bereichen gebraucht haben und heute natürlich auch brauchen. Auch möchten wir das ansprechen, wie die Universität Wien in dieser Krisensituation reagiert hat, welche Lehrveranstaltungen angeboten wurden und wie es mit dieser Krise im Zentrum für Translationswissenschaft umgegangen wurde.
Gut, vielleicht zuerst kurze Vorstellung. Wie gesagt, mein Name ist Anne Beretzkina. Meine Arbeitssprachen sind Deutsch, Englisch und Russisch. Russisch ist meine A-Sprache, meine Muttersprache. Und aus diesem Grund war ich natürlich fast gleich am Anfang der Krise am Hauptbahnhof mit Elena zusammen und mit unseren anderen Freundinnen. Und wir haben uns eigentlich verpflichtet gefühlt, dass wir dort helfen könnten. Mein Schwerpunkt ist nicht Dolmetschen, sondern Fachübersetzen, aber es hat mich im Prinzip eigentlich nicht gestört, weil wo die Hilfe gebraucht wird, muss es geholfen werden, und heutzutage ist Menschlichkeit ist wahrscheinlich zu der wichtigsten Sprache in unserer turbulenten Welt geworden.
Genau, mein Name ist Olena, wie bereits gesagt. Ich bin genauso Studentin des Zentrums für Translationswissenschaft. Schwerpunkt meines Studiums ist auch Fachübersetzen. Meine Arbeitssprachen sind Deutsch und Russisch. Meine Muttersprache ist Ukrainisch. Und bei mir, genauso wie bei meiner Kollegin, war das der Grund, warum ich letztendlich am Hauptbahnhof gelandet bin und den Menschen geholfen habe. Ich habe mich verpflichtet gefühlt. Du kannst die Sprachen, du bist verpflichtet jetzt, hier zu helfen.
Wir haben eigentlich schon an einigen sozialen Projekten zusammengearbeitet. Also das heißt, dass wir haben schon Erfahrung, wie man mit Menschen, wie man im sozialen Bereich arbeitet. Aber natürlich, diese Situation war in einem Ausnahmezustand, weil vorher an unseren gemeinsamen Projekten haben wir gearbeitet, wo es keine psychische Belastung für uns war. In dem Fall stehst du am Hauptbahnhof mit der Unmenge von Menschen, und natürlich, das ist ein unmittelbarer Kontakt mit den Hilfsuchenden, die natürlich auch in einem Ausnahmezustand sind. Und was mich betrifft, ich war schon am Anfang März dort am Hauptbahnhof, und wir haben im Internet einige Links bekommen, dass einige soziale Organisationen in Wien Dolmetscher suchen, und in dem Moment eigentlich war es im Prinzip gleich, welche Arbeitssprachen wer hat, sondern alle, die Sprache sprechen können, sind herzlichst eingeladen.
Genau, die Anna hat jetzt gesagt, wie wir am hat schon begonnen, vom Hauptbahnhof zu erzählen. Ich möchte noch kurz zurückblicken. Wir haben früher schon zusammengearbeitet, und zwar für Menschen in Not. Unsere Aufgabe war, Briefe von bedürftigen Menschen zu übersetzen für eine karitative Organisation in Wien. Das haben wir auch als freiwillige Übersetzerinnen gemacht. Und wie Diana bereits gesagt hat, da hatten wir keinen direkten Kontakt zu den Menschen in Not. Deswegen war das für uns so, dass natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, ja, wie, in welchen schwierigen Lebenssituationen manche Menschen leben, wie schwierig es ist, dass Menschen sich nicht mal Kleidung kaufen können oder nicht mal Winterschuhe für ihre Kinder kaufen können. Das waren eben Projekte für manche post-sowjetische Länder, würde ich jetzt das so sagen. Und wie Diana bereits gesagt hat, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir keine psychische Belastung da erlebt haben, aber auf jeden Fall, da es kein unmittelbarer Kontakt zu diesen Menschen da war, war auch psychische Belastung viel, 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 viel niedriger, würde ich behaupten. Genau. Anfang März, ich würde sagen, das war 9. März, haben wir von einer gemeinsamen Freundin im WhatsApp eine Nachricht bekommen, ein Screenshot, wo stand, wir brauchen dich dringend, da wirst du benötigt, und wir sind zum Hauptbahnhof einfach gefahren und sind dort gestanden mit anderen, die Russisch oder Ukrainisch gesprochen haben und einfach Menschen geholfen haben. In diesem Screenshot übrigens, was ich anmerken möchte, gab es Timeslots, also du wirst benötigt von 12 bis 16 Uhr oder 16 bis 20 Uhr, immer, glaube ich, jeweils für 4 Stunden. Aber keiner hat da am Anfang 4 Stunden gearbeitet. Es war einfach so lange es geht, und du wolltest einfach so vielen Menschen helfen, wie vielen du helfen kannst. Und das Wichtigste da war die Sprache. Du kannst zwei Sprachen sprechen, Deutsch, Russisch, Deutsch, Ukrainisch oder Deutsch, Ukrainisch und Russisch, kannst du helfen. Das war ein Ausschlusskriterium, und du bist Helfer, wenn du Sprache kannst.
Und da muss man auch extra für euch hervorheben, dass der Hauptkriterium für uns wahrscheinlich war dieses Gefühl, dieses Adrenalin, dass wir Gefühl hatten, wir wollen den Menschen helfen, und oft gab es Situationen, dass wir selber nicht gewusst haben, wie wir den Menschen helfen können, weil es gab eine Reihe von Problemen, wie keine klare Struktur, keine Infrastruktur, keine Information, und du stehst dort überwältigt mit Menschen, und du willst jedem helfen, aber du weißt einfach nicht wie, weil dir einfach die Information fehlt, und du versuchst Informationen, irgendwas herausfinden, wie du diesen geflüchteten, hilfsuchenden Menschen helfen kannst, und oft war das einfach unmöglich, und manchmal hatte ich auch sogar Schuldgefühle. Weil ich lebe in dem Land, und ich kenne mich aus, aber trotzdem kann ich nicht helfen, weil ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie war es bei dir?
Also was ich sagen muss, da am Hauptbahnhof hatte ich eigentlich das Gefühl, mein Bestes zu geben. Ich wusste, dass ich tue mein Maximum, alles, was ich kann. Ich habe versucht, alles herauszufinden, und alles, was von mir abhängig war, wo ich helfen konnte, da habe ich geholfen, da habe ich wirklich versucht. Du weißt schon, wir haben unterschiedlichsten Aufgaben übernommen, auch die nicht reinsprachlich waren, auch, keine Ahnung, Tiere verpflegt oder transportiert oder zum Arzt mitgegangen, Medikamente besorgt und so weiter und so fort. Jedenfalls hatte ich da am Hauptbahnhof wirklich das Gefühl, geholfen zu haben. Ein bisschen später werde ich das noch im Zusammenhang mit dem Dolmetschen für Institutionen bringen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber das war auch mit einer riesengroßen Eigenverantwortung für mich verbunden, was wir da am Hauptbahnhof gemacht haben. Auch denke ich, das ist auch sehr wichtig. Ich hatte so ein Gefühl, das mich sehr zufriedengestellt hat. Ich hatte das Gefühl, Menschen geholfen zu haben. Und das war das, was mich am nächsten Tag wieder motiviert hat, wieder aufzustehen und für unbegrenzte Anzahl von Stunden dorthin zu fahren und weiterzumachen. Und eben, du weißt, Anna, wie wir uns an einem Abend treffen wollten und haben einfach in der U-Bahn eine Dame mit einem kleinen Kind begegnet und haben dann diese Dame bis um 12 Uhr in der Nacht begleitet, vom Bahnhof zum Bahnhof, Tickets gekauft, ihr geholfen, nach Deutschland zu fahren. Und das war unsere Priorität und nicht, dass wir uns treffen wollten und ein bisschen miteinander quatschen wollten. Und das war das, was wirklich schön war, was dir ein schönes Gefühl gegeben hat, finde ich.
Ja, ich bin mit dir einverstanden. Das war natürlich sehr, sehr schön, aber so rosig natürlich war es auch nicht immer. Und wir waren dort fast jeden Tag und mit unbegrenzten Stunden eigentlich, weil wenn du in diesem Adrenalinkick bist, du merkst die Zeit nicht. Ja? Und du konfrontierst mit dieser Menge von Menschen, mit dem Mangel an Informationen, ohne Struktur, wer wofür zuständig ist, wer wofür verantwortlich ist. Du bist auf der Suche nach schnellen Lösungen, nach den spontanen. Wir haben ständig die Verantwortung übernommen und andere Gründe auch.
Genau, um das jetzt kurz zusammenzufassen, das war so, dass wir das nicht bemerkt haben, wie wir müde geworden sind, wie wir einfach überlastet waren im Sinne von den ganzen Stunden, die wir abgearbeitet haben, in dem Sinne, dass wir keine Strategien hatten, wie wir uns von der Situation abgrenzen können. Ja, wir waren beide selber betroffen. Da ist um unsere Herkunftsländer geht, aber wir waren nicht dazu bereit, wir wussten nicht, wie wir mit der Situation umgehen können. Wenn wir emotional und psychisch und physisch überlastet sind, das haben wir eigentlich nicht, dass wir nicht wüssten, wie wir damit umgehen können. Wir haben das nicht mal gecheckt, nicht mal bemerkt, dass wir übermüdet sind. Und das ist eigentlich das, was zu den Kompetenzen von einem Dolmetscher in einer Krisensituation gehört, unbedingt gehören muss. Das war uns damals nicht bewusst. Jedenfalls möchten wir jetzt zu einem anderen Punkt langsam übergehen. Und zwar, als wir gesehen haben, dass am Hauptbahnhof schon genug Helferinnen gibt, dass die Struktur schon entwickelt ist, die Infrastruktur schon entwickelt ist und wir werden da eigentlich nicht mehr so dringend benötigt, haben wir uns entschlossen, zu einer Organisation zu gehen, wo die geflüchtete Personen erste Hilfe gesucht haben. Ja, ich werde jetzt die Organisation nicht explizit nennen, das dürfen wir wahrscheinlich nicht im Rahmen von diesem Podcast machen. Ich, Anna und noch eine Kollegin von uns haben wir genauso online Informationen darüber gefunden, dass du wirst benötigt, deine Hilfe wird benötigt. Wir fahren natürlich ganz in der Früh dorthin, weil es gibt keine Dolmetscherinnen, also oder ganz, ganz wenige. Wir fahren dorthin, weil dort schon eine Schlange aus Menschen vor der Tür steht. Und es wird uns gesagt, naja, eigentlich ohne Anmeldung könnt ihr jetzt nicht bei uns dolmetschen. Ihr müsst jetzt nach Hause fahren, euch online anmelden für einen verbindlichen Termin und erst am nächsten Tag bei uns vorbeikommen und für geflüchtete Menschen dolmetschen. Da waren wir natürlich ein bisschen überrascht, weil wenn Hilfe benötigt wird, dann hallo, wir sind da, wir sind bereit zu helfen. Wir haben gewisse Kompetenzen, die wir da einsetzen können. Aber ja, dann haben wir alle drei umgedreht und nach Hause gefahren. Letztendlich bin ich doch bei dieser Organisation gelandet, als freiwillige Dolmetscherin. Und da begann für mich eigentlich das Interessante, weil auf einmal stehe ich von einer Menschenmenge, aber auf einer anderen Seite von diesem sozusagen Zaun. Da steht eine Menge von Menschen, die verunsichert sind, die weinen, die dir Fragen stellen, weil sie sehen, dass du da die Einzige bist, die die Sprache spricht. Die rufen einfach ihre Fragen und es wird dir von deinen Kolleginnen, von Vertreterinnen von dieser Institution gesagt, nein, die Fragen darfst du nicht beantworten. Sag diesen Menschen, dass du bist hier einfach eine Dolmetscherin und du darfst ja keine Fragen privat beantworten. Das habe ich natürlich übersetzt. Das war für mich so ein bisschen ein Schockmoment, weil eigentlich konnte ich die Fragen beantworten. Die Information wusste ich ja, aber das dürfte ich nicht. Und all diesen Menschen wurde gesagt, warten, warten, warten. Wie lange warten, wissen wir nicht. Ja, natürlich wusste niemand, wie lange was dauern wird. Jedenfalls, das war ein Moment, den ich so einen Moment der Zerrissenheit genannt habe und der begleitet mich bis heute. Heute machen wir eigentlich nichts mehr so ganz freiwillig, wo wir keine Koordinatorinnen oder überstehenden Personen haben. Wir machen gar nichts aus eigener Initiative mehr. Und genau. Das war meine Erfahrung mit einer Organisation.
Ja, also ich habe auch für eine Organisation gedolmetscht und natürlich, es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, die sie benötigen natürlich, ja, und das als Erste, was da steht, das ist, dass man muss ausreichende Sprachkenntnisse bringen und um die Informationen weiter zu vermitteln. Also das heißt, das ist nur eine reine sprachliche Übergabe der Informationen aus der A-Sprache in die B-Sprache. Und wie die Olena schon gesagt hat, ja, das ist momentan nach einem Jahr, das ist kein reines Dolmetschen. Es geht nicht nur um die Sprache, sondern dazu zählen auch wie Konfliktmanagement und Stress und Stress, Angst und Unsicherheit. Und natürlich also diese große Aktion von uns am Hauptbahnhof natürlich hat uns vieles beigebracht und hat uns so einen großen Gedankenstoß gegeben, was fehlt uns eigentlich, also welche Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kompetenzen, was haben wir schon eigentlich, was können wir dem Markt und den Menschen bieten und was fehlt uns. Und natürlich, die Lena hat recht, das Dolmetschen für Institutionen hat eine andere Struktur, das ist alles organisiert und irgendwie, ich würde sogar sagen, ein bisschen in die Richtung Bürokratie, weil wenn dort diese Schlange steht von den Menschen, da waren sicher 100 Menschen oder 200 Menschen, das war ein Wahnsinn, ja, und sie sagen uns, Entschuldigung, sie müssen sich zuerst anmelden und erst dann, nach dem Erlaubnis, dann dürfen sie kommen und hier dolmetschen. Wir waren sehr perplex und wir sind so große Augen gemacht, weil wie kann es bitte sein, weil das ist so eine akute Krise.
Was ich mir jetzt gedacht habe, als freiwillige Dolmetscherin arbeiten wir nie als Dolmetscherinnen, nur ausschließlich als Dolmetscherinnen. Das sind noch sehr viele Tätigkeiten aus dem sozialen Bereich auch dabei. Als angestellte Dolmetscherin arbeitest du ausschließlich als Dolmetscherin. Deine Aufgabe ist, das zu sagen, was dir gesagt wurde, sowohl in eine Richtung als auch in die andere. Als Freiwillige bist du sozusagen auch Psychotherapeutin, ich weiß nicht, alles Mögliche. Du bist da, um zuzuhören. Auch unter anderem, du hörst zu, du versuchst zu helfen, du musst empathisch sein, um das machen zu können. Das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, finde ich, um Dolmetschen für geflüchtete Personen dolmetschen zu können. Wenn du für eine Organisation arbeitest, die haben schon eine getrennte Stelle mit einer Psychologin, zu der sich Menschen, nachdem sie mit dir alles geklärt haben, check, dann, wenn sie Probleme haben, sagst du, okay, jetzt können sie bitte wenn sie einfach mit jemandem sprechen möchten über ihre Probleme, wenn sie etwas belastet, können sie gerne zu unserer Psychologin gehen oder zu unserem Psychologe gehen und das ist ein Experte in dem Bereich und der wird ihnen helfen. Was natürlich auch so ein kultureller Moment ist, weil ich bin selber Ukrainerin und ich weiß, dass in der Ukraine es nicht so üblich ist, zu Psychotherapeuten zu gehen, zumindest für ältere Personen, für unsere Generation eher ist schon okay, aber für ältere Personen ist das etwas, das ist sogar peinlich für die und es ist für sie viel einfacher, dir zu erzählen, was sie am Herzen haben, als einem Psychologen. Genau, das wollte ich noch ansprechen. Der zweite Punkt, den ich hier noch unbedingt erwähnen möchte, wie wir mit Problemen umgegangen sind, sowohl am Hauptbahnhof als auch als Dolmetscherinnen für Institutionen. Vielleicht möchtest du, Anna, erzählen, kurz darüber reden, wie wir mit Problemen umgegangen sind, wie wir vielleicht miteinander die besprochen haben und so weiter.
Ja, gern. Also damals natürlich, wenn du 4, 5, 6 Stunden stehst und dolmetschst und dann brauchst du so diese psychologische, psychotherapeutische Hilfe, weil wie die Lena richtig gesagt hat, also Dolmetschen ist nicht nur rein reiner Dolmetscher, sondern das ist so mit so einem Nebeneffekt Psychotherapie eigentlich. Und es gab auch Zeiten, als wir nach Hause gefahren sind und ich bin in der U-Bahn gesessen in der Nacht um 2:30 in der Nacht und ich habe geweint und am nächsten Tag haben wir gleich miteinander telefoniert, gesprochen und wer hat was erlebt hat und wir sind, was hast du in der Situation gemacht, was hast du gesagt und wie ist es dir gegangen? Also wir haben das Ganze durchgesprochen, um sich auch vorzubereiten, ja, dass wenn du so eine Situation erlebst, du weißt schon ungefähr, wie du in der Situation agieren könntest. Und mit den Koordinatorinnen haben wir auch dort gesprochen, die am Hauptbahnhof gestanden sind, aber es war so akut, ich glaube, sie haben uns nicht so viel Informationen gegeben, weil sie selber überfordert waren.
Genau. Weißt du, was ich mich noch erinnert habe? Wie wir am Hauptbahnhof geholfen haben, haben wir oft den Menschen unsere Telefonnummer weitergegeben, damit sie uns wenn sie ankommen, damit sie uns Bescheid sagen, wir sind gut angekommen. Und irgendwann in der Früh bekommst du eine Nachricht, danke euch.
Ich bin in Deutschland. Bei meinen Klassenkollegen.
Und das war so ein unglaubliches Gefühl. Das war einfach da, wusstest du, dass du einfach was Richtiges machst, auch wenn du dafür kein Geld verdienst. Aber das war das schönste Gefühl ever, einfach zu wissen, dass jemand sich, du warst wichtig an dem Moment, an dem du diesen Mensch getroffen hast. Du warst wichtig für diesen Mensch und warst für ihn oder für sie dabei. Wie es mit Problemen mit der psychischen Belastung beim Dolmetschen für Institutionen umgegangen wird, das ist auch ein interessanter Punkt, weil bei vielen Organisationen, was ich persönlich weiß und was ich von meiner Kolleginnen gehört habe, es gibt sowas wie Supervision, wo sich einfach alle Dolmetscherinnen treffen, mal öfter, bei manchen Organisationen öfter, bei manchen seltener und miteinander sprechen, was sie erlebt haben. Und das hilft schon natürlich enorm, einfach mit jemandem teilen zu können, was du erlebt hast und was dich vielleicht psychisch belastet. Außerdem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ansprechen darf, aber es gibt sogar Chat für Dolmetscher, in dem sie sich austauschen, ein bisschen auch nicht austauschen, auch nicht darüber erzählen, was genau passiert ist, weil es halt nicht erlaubt ist, aber einander einfach unterstützen. Jemand kann sagen, ich hatte heute einen schweren Tag und der andere sagt, ja, halt durch, alles gut, es wird schon gehen und einfach so Herzchen, Smileys und das Leben wird dadurch schon besser. Es wird viel, viel Humor ist schon auch dabei, finde ich. Ich finde es einfach auch in einer Situation, in so einer schwierigen, komplexen Situation, wo ein Kunde oder ein Mensch schon unzufrieden oder aggressiv an dich zukommt, ist es auch wichtig, ab und zu so einen Witz zu machen oder einfach lächeln oder einfach irgendwie mit einer sanfteren Stimme diesen Menschen anzusprechen und dann wird schon das Problem nicht mal da, weil also der Konflikt wird gelöst, bevor der entstanden ist überhaupt. Ja, das war für mich auch wichtig anzusprechen. Außerdem wollten wir heute auch darüber sprechen, wie unsere Universität und Zentrum für die Translationswissenschaft mit der ganzen Krise umgegangen ist. Das sind natürlich viele Studierende sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland kommen und beide Gruppen werden enorm unterstützt. Es wird psychologische Unterstützung für Studierende angeboten an der Universität Wien. Auch es werden neue Lehrveranstaltungen angeboten, so wie diese Lehrveranstaltung Krisenkommunikation in der akuten Flüchtlingshilfe, aber auch psychisches Erlebnis beim Dolmetschen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir hier wichtige Einblicke in diese ganze Situation bekommen, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt außenstehende Personen sind, werden hier Sachen besprochen, über die wir uns niemals Gedanken gemacht haben und uns werden wirklich Kompetenzen vermittelt, die man in einer Krisensituation, beim Dolmetschen in einer Krisensituation unbedingt braucht, würde ich sagen.
Ja, diese Lernveranstaltung psychisches Erleben beim Dolmetschen habe ich besucht. Das war wirklich sehr spannend, weil wir haben solche Situationen besprochen, analysiert und durchgespielt, wer wie in der Situation agieren würde und sehr oft habe ich mir auch gedacht, boah, auf die Lösung würde ich auch nie kommen, ja, oder du stehst und vor dir steht ein Kind, das ist jetzt egal aus welchem Land, ja, und spricht gar nicht und der Dolmetscher muss irgendwie da helfen, weil das Kind voll traumatisiert ist. Und das ist einfach die ganze Situation, was dir vorgegeben ist und du stehst da und du musst irgendwas machen. Genau, und letztes Jahr gab es auch Crisis Translation im Sommersemester. Das war auch sehr spannend und das war auch gleich mit dem also April, Mai, ich glaube, das war auch so eine akute Lehrveranstaltung. Genau, und was ich auch noch anmerken wollte, also wir haben kurz besprochen, also welche Kompetenzen eigentlich wir in der Situation für uns herausgefunden haben, was wir haben und was wir nicht haben, ja, genau, wie ich habe mir eigentlich so für mich recherchiert, also was ich kann. Natürlich, wie wir das schon besprochen haben, das Wichtigste ist eigentlich Der Umgang mit dieser Belastung, also mit dem Stress, dass wenn du unter diesem Adrenalinunterdruck arbeitest, du checkst die Zeit nicht, du machst keine Pausen. Für mich war das auch wichtig, dass diese Fähigkeit in mir selber zu entwickeln, dass wenn ich mit 5 Menschen arbeite, dass ich diese Arbeit aufteilen kann und sonst bist du so leicht abgelenkt, wenn Menschen mit Kindern kommen und sagen, ja, Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo Wasser ist? Und natürlich bist du gleich dann dort und dann ist das natürlich, du verlierst den roten Faden. Und wir haben das auch kurz besprochen und wir sind zum Schluss gekommen, dass eigentlich die einzige Kompetenz, was Dolmetscherinnen und Dolmetscher nicht erlernen können und an der Uni, ja, also das ist irgendwie, glaube ich, angeboren, also entweder oder, und das gehört zu den wichtigsten Kompetenzen und Menschen verstehen zu wollen, und das Wort wollen würden wir da extra betonen, und diese Kompetenz heißt Empathie.
Empathie, Menschlichkeit.
Menschlichkeit, genau. Sonst ist es eine reine Übergabe der Informationen aus der A in die B-Sprache, wie wir das gelernt haben, in so eine klassische Definition.
Genau, und jetzt, um das Ganze kurz zusammenzufassen, wollen wir auf jeden Fall sagen, dass am Anfang haben wir gedacht, wer gestaltet diese Krisenkommunikation. Am Anfang dachte ich mir, das ist die Regierung, weil die ganz, ganz oben stehen, die entscheiden was und wie und so weiter. Aber in Wirklichkeit, jeder von uns, unabhängig davon, ob wir die Sprache beherrschen oder nicht, jeder von uns ist an der Krisenkommunikation beteiligt. Wenn du deinem Nachbar, einem geflüchteten Menschen, der bei dir in der Nachbarschaft wohnt, eine Decke und einen Polster ausgeliehen hast, dann ist das auch schon Krisenkommunikation, weil du damit Vertrauen aufbaust. Genau, danke, Anna. Und damit zeigst du, dass, hey, du kannst dich bei uns wohlfühlen, wir verstehen dich, wir wollen dich verstehen. Und das ist das Wichtige, und ich möchte das gerne einfach weiter sagen, dass jeder, wer irgendetwas für, egal ob es jetzt Menschen aus der Ukraine sind, aus der Türkei, aus Syrien, ich weiß, aus irgendeinem Land sind, zeigt einfach Verständnis, und es ist egal, welche Sprache Menschen sprechen. Wichtig ist, verstehen zu wollen, und das kann man auch ohne Sprache gut tun.
Also ich glaube, das war eine sehr spannende Folge für uns auch eigentlich, und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend, und vielleicht haben wir auch also ein paar Anstoße gegeben, um halt was das Thema Krisenkommunikation in der Flüchtlingskrise natürlich unter besonderer Berücksichtigung der Flüchtlingskrise gegeben. Wir wünschen euch einen sehr schönen Abend und viel Spaß noch.
Und verabschieden uns.
Tschüss.
Danke, tschüss.